Dieser Podcast wird euch präsentiert von Magabotan.
Beim Imperator nichts Neues präsentiert der Baba-Marstrom-Komplex.
Hallo, hier ist Andy. Und wir senden hier direkt aus der frivolen, lauschigen Kuschellagune aus Schleswig-Holstein. Hallo, wen haben wir heute dabei?
Hallo, hier ist Strike Leader Dennis.
Und ja, und viele wissen nicht, dass Dennis und ich heute gemeinsam hier auf dem Bärenfell vor meinem Kamin aufnehmen.
Ja, ja.
Hallo.
Ich habe mich schon eingerieben mit geheiligtem Talg. Und um meinen Körper schon mal zu öffnen für das, was da gleich in mich einfahren wird.
Ja, das klingt alles fantastisch. Wir sind mal wieder da. Ihr habt es im Intro gehört. BMK Nummer 28 mit einem Index Astartes Spezial. Und wir reden über die Exorzists. Und Dennis hat ein sehr umfangreiches Skript dafür bereitgestellt. Vielen Dank dafür.
Immer gerne, immer gerne.
Ja, lange haben wir nichts von Bud of War gehört, aber heute beschäftigen wir uns mal mit den Exorzists. Die haben wir letztes Mal schon, sind sie ja schon aufgetaucht im Lore, als sie mit den Red Scorpions zusammen gegen die Astral Claws und Lupfuron höchstpersönlich gekämpft haben. Mhm. Und da dachten wir, wir analysieren diesen Orden mal noch ein bisschen. Und das hast du dann in die Hand genommen und Nico hat sein Handy kaputt gespielt, Nils hatte keine Zeit und so sind wir heute zu zweit, was ja auch eine ganz klassische Podcast-Konstellation ist.
Zu viel Left Swipe. Tja, Nico. Was soll man dazu sagen? Ja, aber da hat uns mit den Exorcist Games Workshop beziehungsweise dann Forge World damals mal wieder mit einem fantastischen, ultrasplinigen, außergewöhnlichen Orden beglückt. Und da macht's wirklich dann auch wieder Spaß, da ein bisschen in die Tiefe zu gehen, weil auch wenn es ein Codex-treuer Orden ist, ist da einiges an Sachen, wo man sagen muss, yo, geht wieder gut ab. Da hat wieder einer am richtigen Kleber geschnüffelt.
Ja, auf jeden Fall. Ja, wie sieht's aus? Wollen wir ein bisschen Hobby Progress machen oder?
Ja, gern doch. Gern doch.
Ich mache Butterb-mäßig, ich mache richtig viel Fallout gerade. Baue auch viel Gelände, was man dann auch auf unserem Butterb-Event sehen wird, was wir da auch verwenden können, aber ich bin echt voll im Fallout-Fieber und bemale aber nebenbei gerade noch so einen Lamenta Sergeant.
Ja, ist doch cool.
Können wir uns gar nicht so lange mit aufhalten.
Ja, aber immerhin. Was? Einfach nur so zum Spaß fürs Herz, den Lamenta Sergeant? Oder machst du den... erzähl mal was.
Ja, das ist Teil von meiner OPR-Streitmacht dann. Für die OPR-Schlacht, die auf unserem Killteam-Event auch nebenher stattfindet. Da muss ich noch ein bisschen was machen. Und tatsächlich gibt's für Space Marines immer noch die meisten Likes auf Instagram, deswegen ist muss man ab und zu mal sowas dazwischen füttern.
Ist so.
Also macht mir auch gerade gar keinen Spaß, muss ich sagen, aber muss sein.
Auch schade. Ja, Space Marines machen mir immer Spaß. Aber hast recht, also nachdem ich ja diesen für unseren guten Torben da den Breacher fertig gemalt habe, der ja irgendwie like-mäßig alles in den Schatten gestellt hat, was ich bisher so fabriziert habe, ich habe mich ja so richtig ins Zeug gelegt mit so einem Tiermenschen und einem Chaoszwerg und es sind dann so 50 Likes, 150 Likes, ja gut.
Ja, dann, das ist echt immer bitter.
Heute meine Sons of Medusa hochgeladen und die gehen halt direkt wieder ab, so. Ja. Menschen mögen Space Marines.
Ja, sind einfache Leute. Ja.
Ja, Butter Progress. Ich sitze weiterhin an meinen Tyrant's Legion Heinis, mache mehr und mehr, Tiermenschen. Die machen auch echt Spaß. Sowohl ältere als auch neuere. Ich hätte mal gern einen von den ganz alten Zinntiermenschen für 40.000, die so richtig bescheuert aussehen.
Ja, da habe ich ein paar.
Echt?
Da habe ich richtig viele von, 30 Stück oder so.
Boah.
Ja, also kann ich dir mit nach Holland bringen. Wir sehen uns ja bald.
Boah. Ja, einen würde ich nehmen. Ja, einen einzigen.
Ich kann dir auch drei geben. Boah. Da bin ich nicht so.
Boah, da wird ja immer besser. Das ist ja wie
Weihnachten. Kannst ja meine Kinder auf dem Eis einladen dann.
Mach ich. Ein großes. gibt wohl nur, ist ja Holland, ne? Gibt nur Softeis.
Gibt nur mit Blattgold. Mit der Wert auch.
Ja. Nee, machen wir. Finde ich super.
Cool.
Ja, und ansonsten in erster Linie Heresy Progress bei mir. Macht auch wieder großen Spaß.
Ja. Schick.
Ja, haben wir das.
Haben wir das abgehakt.
Wollen wir rein? Genau. Reden wir über die Exorzists. Die Exorzists sind ein Space Marine Orden, ein loyaler Space Marine Orden, der 13. Gründung, auch die dunkle Gründung.
Die dunkle Gründung ist. Das ist natürlich Potzblitz. So. Da hat Games Workshop mal wieder alle Register gezogen.
Ja. Ja, die Ordensfarben sind, ich habe da lange hingeguckt, also die sind karmesinrot, beziehungsweise für mich sehen die halt wirklich auch in den Badabur-Büchern sieht das für mich nach so Candice-Apfelrot aus. Da werde ich auch später noch mal ein bisschen drauf eingehen, weil da gibt es eine interessante Theorie.
Der Liebesapfel unter den Space Marines.
Mhm. Den voll mit Liebe. Lecker. Ja, und kommen von der Heimatwelt Banish. Ja, das ist schon ein fantastischer Name. Banish, da ist auch der Name Programm. Ja, da kommen wir dann auch gleich noch dazu. Ja, eigentlich ist es eine Urzeitwelt voller Hinterwäldler, wo die halt ihren Ordensstützpunkt haben. Sowohl die Fortress Monastery als auch Malefex heißt die, auch ein toller Name, auch mal wieder Speaking Name, Nomen est Omen. Die Gensatzspeicher, Ordensreliquien und Ordens Banner und so ein Gedöns haben sie alles da, so wie ihr Apothekarion. Und haben da auch eine riesige Bibliothek. Voll mit arkanem Wissen über die Natur des Chaos und Dämonen, wie sie ihresgleichen sucht. Ne? Also wenn man den ein oder anderen nicht so radikalen Inquisitor fragen würde, was er davon hält, würde man wahrscheinlich sagen, ja, die gehören zumindest unter Beobachtung. Aber auch da kommen wir später zu. Diese Welt voller Hinterwäldler liegt in der Narasimha-Straße. Das ist ein abgeriegelter Sektor im Osten des Segmentum Ultima in der Milchstraße. Jawohl. So viel dazu.
Ja, und diese Ordensfestung, also die Basilika Malefex, klingt nach einer Basilika. Denkt man natürlich erstmal so Kölner Dom mal 3000, aber das ist nicht ganz so, denn die ist unterirdisch und unter den dampfenden Säuresümpfen von Banish, ja, ihr habt richtig gehört, das ist nicht nur eine Urzeitwelt, da dampfen sogar die Säuresümpfe, ist so eine mysteriöse und weitläufig unterirdische Anlage dort vernetzt, verzweigt, wie gesagt, befindet sich unterirdisch. Und die beherbergt natürlich nicht nur ganz typische Einrichtungen von anderen Astartes, Ordensfestung wie das Strategion, das Arsenal. Da ist auch beheimatet der radikale Plutonion Inquisitororden des Ordo Malleus. Und da werden alle Exorzist-Initiaten in den düsteren Tiefen der Halle der Härtung geführt. Und
toll.
Da werden die richtig hart gemacht.
Ja. Da kommt mir immer, ich weiß nicht, ob man das sagen kann, aber kennst du Hermes Fettberg?
Nein, ich kenne.
Das war ein österreichischer Literat und der war vor 20 Jahren, das war ein sehr üppiger Mann, der sah so ein bisschen aus wie Quato aus wie heißt er? Aus Total Recall. Öffnen Sie Ihren Geist. Ne? Fantastisch. Also, aber dann, und dann so mit so einer Halbglatze und langen, fettigen Haare. Und also völlig, und der Typ war völlig frei. So, ne? Der, super, super. Und dann hat er mal irgendwie in einem Interview bei, ich glaube, hier Kölner Treff oder irgendwie sowas davon gesagt, wie er dann dem geilen Lederboy auf den Treppen vom Prater eingeblasen hat. Und ich glaube, genau da hat er genau so gesagt.
Also und, Halle der Härtung klingt auf jeden Fall auch ein bisschen so. Ja,
und genau das.
Was da genau abgeht, ist nicht so richtig bekannt. Das wissen halt nur die Obersten von diesen Plutonian-Inquisitoren und halt führende Persönlichkeiten im Ordenskommando. Da gehst du halt rein und das ist, also so viel kann man sagen, arkane Technologie der dämonischen Besessenheit. Und ja, die Exorzisten gehen da unten raus und die haben aber auch danach, wenn sie wieder rauskommen, gar keine Erinnerung mehr an die Mittel, mit denen die Inquisitoren dort unten arbeiten.
Besser ist es.
Besser ist es. Also Halle der Härtung, da will ich lieber auch nicht mehr dran. Also
ne? Noch hart geblitzt, Dings.
Ja. Danach. Der Ordensmeister, der Exorzist ist Aimir Wasserfon. Auch schöner Name auf jeden Fall. Kommt auch, glaube ich, nochmal vor in dieser wunderschönen Folge. Ja, so viel erstmal zu deren Heimatwelt und zu deren Riten der Initiierung. Kommen wir mal zur Geschichte. Die öffentlich bekannten Ursprünge dieses Ordens, die auch in den Archiven verzeichnet sind, ist, ja, eigentlich soll es eine, hattest du ja schon gesagt, eine Imperial Fists Nachfolgeorden sein, aus der 13. Gründung. Und andere Orden aus der 13. Gründung sind nicht wirklich bekannt, außer den mysteriösen Death Spectres. Die Exorzists haben aber natürlich Orden wie die Black Templars oder die Space Wolves haben die nicht so gerne, da kommen wir später noch zu. Aber eigentlich einen ganz guten Ruf. Die sind also auf jeden Fall, ist ein Orden großer Ehren und die haben viele, viele imperiale Welten schon gerettet und viele böse, fiese Feinde des Imperiums besiegt. Trotzdem bleibt die genaue Natur und Herkunft der Gensaat, die bei der Schaffung der Exorzists verwendet wurde, durch einen speziellen Bull Absolut des inquisitorischen Vertreters bei den Hohen Lords zu Terras, der zur Gründung des Ordens erlassen wurde, bleibt das alles hart unter Verschluss.
Ja.
Wurde aber tatsächlich aus der genetischen Abstammung von Rogaldorn geschaffen.
So heißt es, ne?
So heißt also, es, ja.
Genau.
Ne, denn, also, aber wenn ich das richtig verstehe, ist selbst das unter Verschluss.
Ja, natürlich darf man dann durchaus fragen, wenn da so eine Bulle, ne, also sonst irgendwie früher im Mittelalter oder sowas, wurden halt Bullen vom Papst zum Beispiel erlassen. Ne? Das war dann der Papst, der hat dann so eine Bulle verfasst und erlassen und dann war das Wort Gesetz. Ne? Und da darf man ja durchaus fragen, ja gut, aber wenn das jetzt Rogaldorn Gensaat ist, die da drinne steckt, was ist denn daran so großartig, was ist denn daran so großartig unter Verschluss zu halten, ne? Ja, und da kommt man dann an einen Punkt, wo es nämlich die dunkle 13. Gründung auch ihren Namen alle Ehre macht. Und zwar gibt es da die Theorie, dass das kam in dem neuen Buch dem neuen Horus Heresy Buch drin vor, dass ein Kontingent, also während der Heresy, ein loyales Kontingent der Thousand Sons wohl zu den Imperial Fists übergelaufen sind und in den Orden aufgenommen wurden. Ne? Und wenn man sich dann jetzt mal anguckt, wie die Thousand Sons zu Zeiten der Horus Heresy ausgesehen haben, und dass die ja auch einen ziemlich harten Hang und Affinität zu Okkultem und Chaos und sowas haben, oder zumindest zu Chaosbändigung und Beherrschung, und das dann mal vergleicht mit dem Look und dem, was wir jetzt schon über die Exorzists wissen, dann darf man da durchaus fragen, ob, auch wenn es offiziell Nachkömmlinge der Legion Dorns ist, ob da auch wirklich Dorn drin steckt. Wenn es schon draufsteht.
Ja, also vielleicht steckt es mit drin, aber vielleicht genau unter den Gesichtspunkten, die du gerade genannt hast. Und das würde ja auch total zu diesen Orden im Orden passen und sowas, ne? Das klingt ja extrem nach diesen, wie heißt das noch bei den Thousand Suns? Grabowski könnte jetzt aushelfen. Ich persönlich bin ja kein großer Thousand Suns-Fan, aber da gibt es ja auch diese Orden im Orden, die sich so spezialisieren.
Ja.
Genau, öffentlich bekannt ist aber, dass die Exorzists eine langjährige Verbindung zur Inquisition aufrechterhalten haben. Einige haben sogar geflüstert, dass sie eng mit bestimmten Fraktionen des geheimnisvollen Ordo Maleus verbunden sind, was ja für uns als Spieler beziehungsweise als Leser bekannt ist, dass ja diese Plutonian Inquisitoren sogar in der Ordensfestung von den Exorzisten wohnen. Ja, es ist sehr wahrscheinlich, dass der einzigartige Charakter dieses Ordens stark vom Sponsoring und den Plänen der inquisitorischen Orden beeinflusst wurde. Und die Inquisition könnte den Orden sogar einen Auftrag gegeben haben, sei es als großes Experiment oder für einen bestimmten Zweck.
Ja. Über die Gründung des Ordens gibt es tatsächlich auch nur eine nachweisbare Kommunikation, und zwar die von einem Genetor Major der Xenobiologen-Sektion des Adeptus Mechanicus namens Lorem Cleland. Cleland? Cleland?
Cleland? Cleland?
Namen wieder. Ich und Französisch. Kann ich nicht. Ja, das ist im Prinzip das Einzige, was wir da haben. Wir wissen nämlich, dass sogar zur Erschaffung oder bei der Erschaffung des Ordens Mitglieder der Ekklesiarchie dem Ordo Malleus zugewiesen wurden, um bei der Gründung des Ordens zu helfen. Also da wurde wohl schon in Hinblick auf die spätere, auf den späteren Sinn und Zweck dieses Ordens, weil die sind schon für einen speziellen ja, für eine spezielle Aufgabe geschaffen wurden, wurde da hingearbeitet. Ne? Ekklesiarchie, wissen wir ja, das ist ja der, das sind ja die Hüter des imperialen Glaubens. Und da wollte man wohl auch bei ein paar Sachen auf Nummer sicher gehen. Ein Mitglied der Delegation, Kardinal Rodrigo Nissun, ist sogar.
Ja, Rodrigo muss ich immer an die eine Folge von der schrecklich netten Familie denken, mit dem diesem Animateur da auf dem Kreuzfahrtschiff, Rodrigo, also so ein braungebrannter. Geiler, durchtrainierter, langhaariger Animator, auf den hier Peggy und Kelly total abgefahren sind. Ich glaube, Erl hat ihn nachher verkloppt. Ja, 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 da waren sie mit Darcy Marcy, waren sie auf dem Kreuzfahrtschiff.
Wo die am Ende noch in diesem Rettungsschiff sitzen mit Gilbert Gottfried.
Ja.
Großartig. Einen Witz nach dem anderen reißt. Fantastisch. Naja, die haben halt wohl von Anfang an bei der Erschaffung der Space Marines und der dazugehörigen Initiation halt gewisse Praktiken, die von der Norm abweichen, vollzogen. Und ja, ein Mitglied der besagten Delegation, der Kardinal Rodrigo, ne, Kardinal, also das ist ein Mitglied dieser Ekklesiarchie, ist wohl bei dem Anblick des Initiationsprozesses und der gigantischen Misserfolgsrate am Anfang wahnsinnig geworden und dem Chaos anheimgefallen. Woraufhin er die meisten Space Marines, die nicht erfolgreich diesen Initiationsprozess abschließen konnten, mitgenommen haben. Und die sind dann zusammen abgehauen und haben die Warband der Swords of Epiphany gegründet. Ja. Wild. Seitdem stehen die Exorzisten offiziell als Orden unter Sanktionen und sind aber weiterhin auch oft an Operationen beteiligt, die vom Ordo Malleus begleitet und oder überwacht werden. Obwohl die Aufzeichnungen ihrer Gründung auf Anordnung des inquisitorischen Vertreters versiegelt wurden. Also auch da wieder dicken Deckel drauf. Und so kam es, dass die menschlichen Kommunisten, Entschuldigung. schön. Kolonisten des Totem-Systems von einer Invasion des Chaos heimgesucht wurden. Und zwar unter der Führung des großen Dämon Keriath, dem Verschleierten.
Also ich hätte jetzt Keriath gesagt.
Ja, ich finde,
ich glaube auch, es kommen in dem Skript auch noch ein paar solcher Namen vor. Ich habe eine Theorie, als das mit Podcasts und Warhammer YouTubern losging, hat wahrscheinlich einer von Games Workshop sich das angehört und gesagt, ey geil, die sprechen die Namen einfach alle falsch und doof aus. Wir machen noch mehr bescheuerte Namen ins Lore.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Die haben wahrscheinlich eine extra Abteilung für sowas.
Ja.
Ja, aber für mich ist sowas, wenn man sowas so altertümelnd lateinisch wie möglich ausspricht, dann klingt das für mich immer direkt Arcana. Keriath. Mhm, okay. Keriath. Das ist wie bei, da gibt's dieses zu den zur Aussprache von Namen aus dem Herrn der Ringe gibt es dieses geile Interview mit Christopher Lee, wo der sagt, it's not Frodo, it's Frodo. And it's not Gandalf, it's Gandalf. Fantastisch. Und ich halte mich an Christopher Lee. Aber ey, wer weiß es schon, ne? Ich meine, es ist ja ein Sinstämon, von daher, wer weiß, wie es ausgesprochen wird. Vielleicht muss man seine Zunge verschlucken, um es richtig auszusprechen.
Vielleicht.
So, als erste reagierten die Exorzists auf dieses Auftreten des Chaos und wurden direkt von einer riesigen Menge an Sinch-Warp-Kreaturen auf dem Planeten Totem 4 angegriffen. Obwohl die Exorzists großen Schaden erlitten, kämpften sie unerbittlich weiter. Keriath, besiegte schließlich den Anführer der Exorzists, den
Und jetzt guten, bin ich gespannt.
Trismegistus.
Das hatte ich auch mal, aber da gibt es eine Salbe gegen.
Das ist unangenehm. Wo genau hattest du das? Das ist die Frage. was trinkst du eigentlich, wenn ich mal fragen darf?
Ach so, ich trinke heute eine Kirschschorle.
Oh. Ich habe hier so einen ganz leckeren, verrückt. Ich habe hier wieder so einen leckeren Riesling. Ich habe für mein neues Napoleonik-Projekt habe ich einen wundervollen.
Seit ich ein neues Napoleonik-Projekt habe, sauf ich. Ich habe dem Alkohol jetzt sehr zugewandt.
Ich stelle einen Kriegsversehrten dar, der sein Leid in Alkohol ertränkt. Und dafür übe ich
sehr gut.
Viel. Nee, ich habe mir diesen feinen Zinnbecher habe ich bekommen nach Repro aus echtem englischen Zinn mit so einem Deckel.
Ja, und geil. Also wie diese, finde ich auch mal immer schön, diese bayerischen verzierten Bierhumpen, die auch so ein Deckelchen haben.
Ja, da gibt es so wirklich Bildchen tolle.
Drauf und ganz viel Schnörkel, finde ich immer hübsch.
Deckel mit Neuschwanstein oben drauf.
Oh.
Da kannst du auch richtig Geld lassen, wenn du willst. Der hier war günstig. Glaub ich.
Gutes Hobby.
Ja, ich muss mich da echt zurückhalten. Das ist direkt so, der Becher ist auch schön. Der da auch.
Ich sammle jetzt so. Becher.
Aus Zinn.
Ehefrauen hassen diesen Trick.
Ja. Caro, ich habe ein neues Sammelhobby.
Ich habe ein neues Hobby. Ich sammle jetzt Becher.
Ich habe 15 neue Zinnbecher bestellt. Einfach mal so auf gut Glück. Man muss ja irgendwie anfangen.
Und ich habe den perfekten Platz, um die vorübergehend für ungefähr 17 Monate zu lagern. Und zwar auf dem Küchenschrank.
Ja, ich habe da gerade eine größere Menge Kartons aus unserem Badezimmer entfernt. Da könnte ich doch jetzt Zinnbecher stapeln. Stuhlgang ist eh völlig überbewertet. Gut.
Ich sehe, wir haben alle irgendwelche Probleme.
Also, Trismegistus, da waren wir stehen geblieben. Aber der wurde zwar besiegt, aber bevor der halt wirklich geslayt werden konnte, konnte er den mit seinem Hauptlibrarian Goethos bannen. Ja.
Goethos.
Goethos.
Das ist der böse Zwillingsbruder von Goethe. Goethos.
Goethe. Was hast du wieder angestellt? Nein, das war Goethos.
Es war doch Goethos.
Vielleicht ist das Goethes Pumper Alter Ego.
Der einzige Dichter ohne Rücken.
Ja. Braucht keinen. Hat selber genug. Ah, gut. So, was den Exorzisten zu dem Zeitpunkt noch nicht klar war, war, dass die Plutonianer, ich hatte ja vorhin schon diese radikale Inquisitorensekte, bereits Verdacht über die ungewöhnlichen spirituellen Widerstandsfähigkeiten dieses Ordens geschöpft hatten.
Das ist jetzt sozusagen die Origin-Geschichte, wie die Plutonianer auf die aufmerksam wurden, oder was?
Anscheinend, und deswegen wurden die halt auch, denen da quasi so schon mal entgegengeschmissen, ne? Also, die haben anscheinend den Finger drauf gekriegt, dass da irgendwas komisch läuft, als irgendwie Word gespreadet wurde, um es hier mal in Neudeutsch zu halten, darüber, was halt bei diesen Initiationsprozessen da so vonstatten ging. Ne? Und daraufhin haben die dann da halt angefangen, Einfluss zu üben und haben dann die Exorzists an Seiten des Ordo Maleus halt entgegen Dämonen geschickt. Als Trismegistus von Kiriath besessen wurde, nutzten die Plutonianer die Gelegenheit, ihn zu entmachten und ein neues Programm zu starten. Dieses Programm beinhaltete das Einsetzen von Dämonen in die Rekruten des Ordens, um sie für den Kampf gegen das Chaos vorzubereiten. Klingt natürlich erstmal nach einem wahnsinnig tollen Plan, und erklärt halt auch, warum die so unfassbar hohe Verluste allein schon bei der Initiation hatten. Ne? Also
naja.
Wild.
Klar. Ich finde, nochmal Props an dich für dieses fantastische Skript. Ich finde gut, wie du mit deinem Denglisch hier hin und her springst, weil ich lese immer dabei mit und du hast oben geschrieben Hauptbibliothekar Goethos und hast du Hauptlibrarian gesagt und hier unten hast du geschrieben das Einsetzen von Demons. Finde ich gut. Ja, nachdem die
Neudeutsch. Man muss ja irgendwie so im Jugendsprech bleiben,
ja, klar,
um halt auch für die jungen Leute relevant zu sein. Ja,
als erst waren die Exorzisten auch total lost, aber dann wurden die von den Plutonianern gesettelt auf jeden Fall.
Safe.
Ja, nachdem die Plutonianer ihren Plan entwickelt und Chapter Master Trismegistus zugestimmt hatten, unterzog sich die erste Gruppe auserwählter Rekruten des Ordens einen Prozess namens Dämonenbesessenheitstherapie. Das klingt ja erstmal total nett.
Das ist super.
Das ist auch, Männer, es müssen auch einfach mehr Männer in Therapie gehen. Und dann finde ich, wenn so Alpha-Typen wie Space Marines das als erstes machen, finde ich, ist das ein richtig gutes Zeichen. Ja. Jeder Astartes wurde unter strengster Sicherheit bewusst der Besessenheit eines geringfügigen Bewohners des Warp ausgesetzt. Also man fängt klein an. Die Inquisition arrangierte, dass jedes Testsubjekt für 12 Sollstunden von Dämonen besessen war, bevor die Dämonen vom Ordo Maleus Inquisitoren verbannt wurden. Also das ist wirklich dann, also Controlled User quasi. Also das ist wie mit Heroin anfangen, wenn man in Rente geht.
Ja.
Kriegst mit wirklich unter guter Begleitung, da steht einer bei, der zur Not einfach den Kopf abschlägt. Also super. Einige der Astartes wurden physisch und psychisch so stark geschädigt, dass sie beendet werden mussten. Die wurden gegangen. Die Mehrheit der Testsubjekte überlebte jedoch und benötigte nur geringfügige rekonstruktive Chirurgie. Sie erwiesen sich als ungewöhnlich geschickt im Kampf gegen Dämonen, genau wie von der Inquisition erhofft. Aha. Also ich finde ja, geringfügige rekonstruktive Chirurgie, denke ich so ein bisschen an Hellboy, wie er sich mit der Flex immer die Hörner zurückstutzt.
Ja. Ungefähr sowas.
Finde ich richtig gut. Nach einer kurzen Erholungsphase wurden die Probanden im Kampf gegen Dämonen geschult. Im Gebrauch der 666 Verse des Liber Exorzismus oder Buch der Exorzismen unterwiesen und mit den Waffen der Dämonenjäger ausgerüstet. Dieser Prozess führte auch dazu, dass die Subjekte keine psychische Signatur besaßen, die Psyker erkennen konnten.
Da hast du doch schon mal was zugesagt.
Ja, genau. Dieses Killteam Talon hat nämlich einen von den Exorzisten dabei und der Skriptor, der dieses Killteam von der Deathwatch anführt, der kann nämlich seine Seele nicht sehen. Das ist, da gibt's so eine Sequenz in dieser Kurzgeschichte, wo er halt in seiner psionischen Sicht irgendwie durch die Gegend fährt und er sieht halt bei dem Exorzist gar nichts. Was da schon ziemlich finster daherkommt.
In welchem Buch war das?
Ui, jetzt, du liest mal weiter oder trägst mal weiter vor. Ich finde das mal eben kurz raus. Das ist gar nicht so schwer, weil
okay.
Ich muss dann nur mal kurz mein Kindle holen. Mach mal weiter.
Cool. Also, die ersten Testsubjekte, das waren so etwa 200 Space Marines, also etwa zwei Kompanien, wurden kurzum auf einen von Dämonen verseuchten Planeten an den nördlichen Rändern des Eye of Terror losgelassen. Während eine Einheit der Grey Knights in Reserve gehalten wurde, falls da irgendwas schiefläuft und sich die Exorzists vielleicht dann doch noch gegen die Inquisition wenden würden. Allerdings brauchten die sich da gar keine Sorgen zu machen, denn die Exorzisten bewiesen sich als extrem effektiv im Kampf gegen Dämonen und erzielten äußerst beeindruckende Ergebnisse. Und zwar mit einem Verhältnis von getöteten Feinden zu eigenen Verlusten von 97:1. Ja, muss erstmal hinkriegen, ne? Das ist so ungefähr so, wie wenn ich gegen meine Kinder Dings spiele.
Egal dieser was. Vater, wie dieser Vater, der immer mit seinen Kindern mit Nerfguns rumballert und immer so eine SWAT-Ausrüstung trägt und sich irgendwie aus dem ersten Stock abseilt und so.
Ja. Also schon mal wirklich nicht schlecht. Nachdem dann halt gezeigt wurde in diesem ersten Test, dass der Orden nicht nur extrem effektiv gegen Dämonen ist, sondern halt auch noch absolut vertrauenswürdig, wurde der Orden halt vollständig akkreditiert, die Sanktionen wurden fallen gelassen und der Orden durfte mit der Rekrutierung beginnen. Ne? Also abseits von diesen eher anfänglichen 200 Marines, die halt eher so eine Art Test gewesen sind, wurde jetzt das Go für das Aufbauen auf die erforderliche Sollstärke von 1000 Astartes gegeben. Von denen aber auch erstmal alle den gleichen Test der dämonischen Besessenheit bestehen mussten, bevor sie dann aus den Scout-Kompanien heraus zu vollen Initianten des Ordens wurden. Also da wurden nicht wie bei anderen Space Marines Orden in der Erschaffung von allen möglichen anderen Ecken des Imperiums mit ähnlicher Gensaat einfach schon fertige Marines genommen und gesagt, guck mal hier, ihr seid jetzt hier in diesem neuen Orden zusammengefasst oder so. Nee, da wurden dann jetzt wirklich, nachdem diese 200 Marines schon laufen konnten, nochmal 800 Scouts erschaffen, wofür ja auch nochmal zigfaches mehr an Rekruten verheizt werden müssen. Ja, und die Scouts wurden dann halt auch wirklich dann nochmal von Grund auf ausgebildet.
Cool, cool. Das Buch heißt übrigens Exhumed. Das ist diese Kurzgeschichte über Deathwatch, die gegen Tyranniden kämpfen. Ja. Gibt's bei der Black Library für schmalen Taler. Ist auf jeden Fall, kann ich empfehlen. Fand ich sehr, sehr spaßig. Ja. Und wir sind noch nicht am Ende. Innerhalb des Ordens gibt es die sogenannten Gebrochenen. Ja, kurz nachdem die Plutonianer ihre Arbeit begonnen hatten, wurde deutlich, dass die Exorzisten nicht nur in der Lage waren, dämonische Besessenheit zu überstehen. Ihre körperlichen Formen erwiesen sich auch als seltsam geeignet, um alle Warp-Entitäten zurückzuhalten, die nicht erfolgreich verbannt wurden. In einer Reihe von entsetzlichen Experimenten fanden die Plutonianer heraus, dass die lebenden Körper gescheiterter Exorzistenrekruten in der Lage waren, unbestimmte Anzahl von Dämonen gefangen zu halten. Wobei einige Subjekte somit Warp Gezeugen gesättigt waren, dass sie in einem Zustand ewiger Folter überdauerten, ihre Körper über Terran Jahrhunderte hinweg, während ihre Geister zerfielen. Selbst in diesem unwürdigen Ende fanden die Exorzisten jedoch eine Verwendung für ihre gefallenen Söhne. Das ist ja einfach super. Also, wo du bei Blood Angels dann als Blutgebundener irgendwie auf den Schiffen arbeiten musst, weil du irgendwie nicht komplett fertig geworden bist oder so. Space Wolves haben ja ähnlich, also die meisten Space Wolves nehmen ja ihre Leute, die irgendwie die Implantate nicht annehmen oder so, die werden ja dann ehrenhaft in den Dienst der Legion aufgenommen oder des Ordens. Bei den Exorzists sind selten die Implantate das Problem. Da wirst du dann halt einfach so ein Cum-Bucket für Dämonen.
Einfach so ein richtiger, so ein Demon-Host. Sack.
Ja, es ist,
du bist im Prinzip, bist du diese Geisterfalle von den Ghostbusters, nur halt als Mensch.
Ja, voll einfach gut. So ein wandelnder Warp-Giz-Behälter. Super. Ja, der Initiierungsprozess der Exorzists hatte schon immer seine Misserfolge. Obwohl die meisten dieser unglücklich während ihres Schicksals starben oder schlimmer noch zu Gebrochenen werden, zeigte eine dunkle Episode in der frühen Geschichte des Ordens, wie gefährlich diese gefallenen Seelen sein konnten. Ja, da sind wir wieder bei dem lieben Kardinal Rodrigo. Die Initiative ging von Kardinal Rodrigo Nessun aus, einem vertrauenswürdigen Agenten der Ekklesiarchie, der den Plutoniern auf Banish angegliedert war. Als Nessun die Veränderung beobachtete, die jene erfuhren, die der Besessenheit erlegen waren, hatte er eine Offenbarung. Seiner Meinung nach waren diese Wesen eine höhere Art von Krieger, die die Menschheit voranbringen können. keine gefährlichen Quellen möglicher Chaos-Korruption, die hingerichtet oder weggesperrt werden sollten.
Auf gar keinen
Fall. Da erinnern wir uns so ein bisschen an die hier an die Gal Vorbach oder diese Lupercalia oder wie die heißen von den Tanz of Horrors.
Luperci.
Ja, Luperci, genau. Mhm. Die ja auch als höhere Wesen sozusagen verehrt wurden. Also das ist ja so die optimale Stufe, die du erreichen kannst. Und eine ähnliche Ansicht hatte dann der geile Rodrigo nämlich auch. Ja, unwissentlich von den Flüstern der dunklen Götter geleitet, versammelte Nessun eine Gruppe dieser verurteilten Rekruten, bevor sie zerstört werden konnten, und entkam mit ihnen in den Warp. Er taufte sein abscheuliches Gefolge die Schwerter der Erleuchtung und schwor sie dem Dienst des Chaos. Ja, was man so macht. Die Existenz dieser Kriegerbande der ketzerischen Astartes konnte von den Exorzisten nicht toleriert werden. Mehr als die Ehre des Ordens zu beflecken, könnten die Ketzer Erinnerungen an die höllischen Praktiken bewahrt haben, die in der Basilika Malefex durchgeführt wurden und verdammte Gerüchte im gesamten Imperium verbreiten. Ja, so begann die Kampagne, die als Amadels Säuberung bekannt wurde, angeführt von Hauptmann Veyon Amadel, der die Schwerter der Erleuchtung überall verfolgte, wo sie gesichtet wurden, bis die verdrehte Kavale ausgelöscht wurde. Hervorragend. Also das super. Klingt doch nach einem total persönlichen, asozialen Rachefeldzug, wie wir ihn lieben.
Immer wieder gut. Ich find's vor allen Dingen super, dass der Typ sagt, guck mal hier, nee, also wir sollten hier nichts mit denen machen, weil, also meiner Meinung nach, und ich bin ja immerhin von der Ekklesiarchie, ne, ich weiß ja, wovon ich spreche, die sind absolut frei von Zweifel, da wird niemals Scheiße mit passieren. Man sagt, nee, doch nicht. Ja gut, dann werden wir jetzt Chaos Space Marine, so.
Seit Georgie Wendyer wissen wir alle, was das einfach für gute, vertrauenswürdige Typen sind, diese geilen Kardinäle. Naja, der hat zumindest nicht die Töchter des Imperators dann gegründet, sondern hat nur irgendwelche hotten Dämonenboys mit in Warp genommen. Wild. Kommen wir zur Ordensorganisation.
Ja, und da haben wir in erster Linie gar nichts so Spannendes eigentlich. Auf den ersten Blick, ja.
Ja, ich finde, es war aber bis hierhin auch spannend genug. Ich finde, wenn man jetzt ein bisschen Tempo rausnimmt, das ist auch, ist auch einfach handwerklich eine gute Idee, das nicht immer total auf die Spitze zu treiben.
Jetzt kann es ruhig mal eine Viertelstunde total langweilig werden.
Ja.
Also alles in allem kann man sagen, dass der Orden der Space Marines sich an den Codex Astartes hält. Ja, die sind doch sehr konform da.
Bis auf die Typen ohne Nasen und die mit den abgefeilten Hörnern.
Ja gut.
Sind die schon recht linientreu.
nix zu sehen hier. Gehen Sie weiter. Ich bin hier nur am Codex Astarten. Alles andere, das ist völlige Makulatur. ja, also die halten sich eigentlich größtenteils an Ordensorganisationsstruktur und taktischen Operationen der Grundsätze des heiligsten Werkes der Astartes. Vieles von den gemeinsamen Praktiken, Abzeichen und Ehren und sowas sind und natürlich die grundlegenden taktischen Doktrinen, die so ein Space Marine Orden ja gerne mal absolut befolgt, basieren halt eng auf denen der Ultramarines und ihrer Nachfolgeorden. Es gibt jedoch den ein oder anderen wesentlichen Abweichungsdings, was man halt aus kaum anderen Orden so kennt. Ne? Und zwar, weil die halt so einen unheimlichen Verschleiß an Scouts haben, haben die zwei weitere Kompanien, und zwar eine 11. und 12., die halt auch nochmal aus Scouts bestehen. Und ich meine, der Black Templars lachen darüber, ne? Noch zwei Kompanien Scouts, aber für so einen richtigen so ein Ultramars ist das halt auch schon wahrscheinlich ein Grund, dass irgendwie sich die Haare zu raufen und zu sagen, nein, das geht nicht. Ach so, ja, kann ich noch machen. Der Grund für diese hohe Anzahl von Scouts liegt halt in den höchst unorthodoxen und gefährlichen Ausbildungspraktiken des Ordens, die ja bei so einem Space Marine Orden generell schon mal recht wild sind. Das ganze Training, Kampftraining und so, da gibt's halt sehr viel Ausfall. Und von denen einige Außenstehende glauben, dass sie sogar eine kontrollierte Exposition gegenüber Warp-Identitäten und dämonische Besessenheit beinhalten könnten, bevor ein Neophyt zu einem vollwertigen Kampfbruder werden kann. Also das hatten wir ja vorhin schon erwähnt, ne? Dass aber Außenstehende darüber schon spekulieren, ist schon wild, ne? Also da sollte der Kreis am besten möglichst klein gehalten werden.
Ja, also ich könnte ein gutes Szenario, fände ich, so einen innerinquisitorialen Krieg irgendwie, wo die Exorzisten so im Mittelpunkt stehen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Mhm. Auch total geheim. Davon weiß am Ende keiner mehr was. Ja, wenn solche Praktiken angewendet werden, wären die Chaos-, Korruptions- und Sterberaten für Exorzisten-Neophyten äußerst hoch, was einen hohen Zustrom von neuen Rekruten erfordert und somit die Notwendigkeit begründet, zwei zusätzliche Kompanien von Scout Marines zu unterhalten. Tatsächlich bedeutet dies, dass etwa 80% der Neophyten des Ordens den Besitz- und Versuchsbannungsprozess nicht überleben. Hoppla! Ja, krasse Ausschussrate. In Wald befinden sich verschiedene Scout-Einheiten, die in diesen Kompanien dienen, in verschiedenen Phasen ihrer Initiation. Einige sind aus den Halls of Tempering ausgetreten, also ne, die Hallen der Härtung. Hier wieder bist du gesprungen, Deutsch, Englisch. Und haben eine Vielzahl von physischen und spirituellen Bewertungen durch den Master of Recruits und das Reclusium-Personal durchlaufen. Ja, andere sind sich noch nicht bewusst der dämonischen Begegnung, der sie bald gegenüberstehen werden, und nehmen an, dass die enge Überwachung ihres Verhaltens und die Intensität ihrer frühen Kampfeinsätze typisch für jedes Space Marine Kapitel sind. Wenn ihr wüsstet.
Ja. Jetzt hatte ich hier noch was, das könnten wir aber eigentlich, das ist gar nicht so wichtig, aber können wir ja trotzdem noch mit reinnehmen. Ne? Normalerweise schreiben wir ja nichts über die verhassten Primaris, aber neben dieser organisatorischen Eigenheit unterscheidet sich die 10. Kompanie der Exorzists von denen der meisten anderen. Gott, was habe ich denn da?
Das war Französisch.
Chaison. Ich habe keine Ahnung, was die Autokorrektur da angestellt hat. Naja. Orden. Darin, dass seit die Technologie zur Schaffung von Primaris Space Marines das Kapitel oder der Orden erreicht hat, was einst eine dritte Kompanie von Scouts war, nun vollständig aus Vanguard Space Marines besteht. Als Reaktion darauf haben die unorthodoxen 11. und 12. Kompanie ihre Neophytenzahlen erhöht, um den Ausfall auszugleichen. Und Vanguard ist ja etwas, was ich besonders mag. Ich kann auch eigentlich kaum ein Killteam bauen, ohne dass da schön Vanguard-Veteranen mit drin sind. Ich mag
die. Voll gut. Kommen wir zu den vorher erwähnten Orden im Orden, den sogenannten Orison-Kulten. Ja, innerhalb der Reihen der Exorzisten gibt es bestimmte esoterische Unterkulte, die sich bestimmten wichtigen Gebieten der Expertise und des Wissens widmen, die für den Orden wichtig sind, bekannt als
ich kann nicht sagen, woran es liegt, ne? Aber ich fand das irgendwie immer total cool, wenn Lorgar der Urizen genannt wurde.
Ja,
fand ich. Ich finde, das ist so ein cooles Wort irgendwie, so,
keine Ahnung,
das spricht was in mir an.
Verstehe ich total, weiß, was du meinst. Auf dem Schlachtfeld manifestieren sich viele dieser Orisons oder Orisons in den verschiedenen Trupps und Abteilungen, während ihre inneren Kreise hauptsächlich aus den Veteranen des Ordens und anderen hochrangigen Kampfbrüdern und Offizieren bestehen. Die Akzeptanz in einem oder mehreren dieser Unterkulte ist ein Zeichen hoher Wertschätzung innerhalb des Ordens. Und die Mitgliedschaft in einem schließt die Beteiligung an einem anderen nicht aus. Also das ist so ein bisschen, wenn man Aufnäher austauscht. So Leute der Turbo-Jugend wissen, was abgeht. neben den großen Institutionen, deren Türen den Cloister of Scars im Herzen der Festungskloster der Exorzisten auf Banish säumen, geben kleinere, einfachere Portale den Zugang zu Versammlungsorten namens Orisons Shrines. Hier reflektieren die in spezifischen Orisons Unterkulten initiierten Kampfbrüder auf unterschiedliche Weise über ihre Pflichten als Space Marines, und sie arbeiten daran, die maßgeschneiderten Wissensbibliotheken zu erweitern, die jede Orison unterhält. Diese Unterkulte sind ein wichtiger Teil der Identität des Ordens und sie öffnen ihre Türen für alle Exorzisten, die ihre Aufzeichnung konsultieren oder mehr über ihre Tradition erfahren möchten. Also da sind die wirklich innerhalb ihres Ordens, sind die extrem darauf bedacht, dieses Wissen auch weiterzugeben und zu verteilen. Da kommen wir auch später nochmal drauf, dass halt dieses Wissen ist Macht, ist bei denen auch wirklich Programm. Ne?
Nicht nur bei denen. Ne? Also da ist wieder für mich eine ziemlich klare Parallele zu den Thousand Sons.
Ja, total, absolut. Ja. Für Außenstehende mag die Verwendung esoterischer Titel wie Bruder Neuling durch die Exorzisten auf heimliche Schichten der Schlachtfeldorganisation hindeuten, aber solche Begriffe sind nur Ehrentitel ohne Rolle in der tatsächlichen Ordenshierarchie, die lediglich die Zugehörigkeit zu einem Orison kennzeichnen. Dennoch pflegen bestimmte Orisons historische Verbindungen zu bestimmten traditionellen Astartes-Schlachtfeldrollen. Viele Veteranen der ersten Kompanie gehören beispielsweise dem prominenten Orison namens Enochian?
Das sind ja ich würde es jetzt die Enochianer Garde oder Enochian Guard.
Enochian Guard. Während der Unterkult namens der Obelisk Telemus Devastoren und Tech Marines in größerer Zahl anzieht und der Broken Tower Kult fast ausschließlich aus Liberius Personal besteht. Broken Tower ist wahrscheinlich dann Bezug auf die Tarotkarte des Turms, der vom Blitz getroffen wird, ne? Ist ja immer dann mit dieser Esoterik-Keule passt das ja. Mitgliedschaft in einem Orison schließt die Mitgliedschaft in einem anderen nicht aus und hoch angesehene Helden des Ordens können mehrere Orison-Ehren haben.
Öhrenehren.
Da wird auch ein Öre bezahlt bei denen.
Ja, mindestens. Boah. Das würden die mit so einem harten dänischen Akzent sprechen, das würde so viel von der Ernsthaftigkeit aus diesem Orden rausnehmen.
Irgendwie. Findest du? Ich finde, das klingt immer ziemlich hart.
Findest du?
Oh ja,
Ich habe während meiner Schulzeit, mein bester Freund war Däne und seine ganze Familie dementsprechend auch. Und ich fand das immer total süß, wenn die geredet
Kommt immer darauf an, wer mit dir spricht. Also,
das kann natürlich sein.
Ja.
Tolle Wörter gibt's da. Fnettmill. angesichts ihrer Natur ist es vielleicht unvermeidlich, dass die Exorzist enge Bindungen zu verschiedenen Gremien innerhalb der Inquisition unterhalten. Das hatten wir vorhin auch schon, dass die hier und da nicht nur von denen geduldet und beobachtet werden, sondern auch durchaus unterstützt. Wenn es keineswegs ungewöhnlich ist, dass Orden spezielle Verbindungen zu einer einzelnen Inquisitoren oder zu bestimmten Sektorkonklaven oder anderen Gruppen haben, gehen die Exorzists einen Schritt weiter. Denn die Heimatwelt, wie wir es ja vorhin auch schon gesagt haben, des Ordens Banish beherbergt mehrere Einrichtungen der radikalen plutonianischen Inquisitoren des Ordo Maleus. Ja, Ordo Maleus ist ja eh schon ein ziemlich finsterer, streitlustiger Haufen. Und da dann auch noch Radikale, das ist schon wild. Obwohl die genauen Fraktionsneigungen nicht näher ausformuliert wird, also was da genau jetzt ihre Doktrin ist, das ist leider nicht bekannt. Aber wenn auch nur die Hälfte der Verdächtigungen bezüglich der Rekrutierung und Indoktrination der Exorzists wahr ist, glauben Außenstehende, dass es möglich ist, dass diese verbündeten Inquisitoren und ihre Diener einer der radikaleren Fraktionen innerhalb der Heiligen Orden angehören. Denn kein Puritaner würde jemals solche Praktiken gutheißen oder auch nur gar fördern. Ne? Also das ist schon, wie gesagt, eine ziemlich wilde Kiste, dass da halt überhaupt toleriert wird, dass Space Marines da einfach von Dämonen besessen werden in Masse. Ja, weil, wie wir es ja auch schon immer wieder mal erzählt haben, wenn es um Dämonen und sowas ging, also jeder einzelne Psioniker, der Kontakt mit Dämonen hat, ist eine unfassbare Gefahr für den kompletten Planeten, auf dem er wohnt. Ne? Und hier haben wir, eine gottverlassene Hinterwäldler-Klitsche, wo aber einfach mal 1000 Space Marines wohnen, die halt alle mal von einem Dämon besessen wurden, mehr oder weniger. Kommen wir zur Enochian Guard oder zur Enochischen Garde. Das ist die vielleicht älteste und elitärste dieser Orisons. Und zwar ist die benannt nach dem legendären Chapter Master Enoch Trismegistus, den hatten wir vorhin schon, des Ordens, und besteht ausschließlich aus den Veteranen der ersten Kompanie, die normalerweise als Terminators unterwegs sind. Der Schrein der Enochianer ist der älteste und größte seiner Art und entlang des Cloister of Scars, also des Klosters der Narben. Mit einem Archiv, das besonders reich an okkultem Wissen ist. Obwohl seine Türen für alle Kampfbrüder offen sind, die ihr Wissen erweitern oder ihren Respekt zollen möchten, besagt die Tradition, dass nur Veteranen der ersten Kompanie oder andere hochrangige Ordensmitglieder in das Öresen selbst eingeweiht werden dürfen. Rang allein qualifiziert jedoch keinen Exorzist für die Mitgliedschaft, nein. Nur diejenigen, von denen bekannt ist, dass sie einen Dämon im Kampf 1 gegen 1 getötet haben, gelten als würdig Kandidat für die Enoch-Garde zu werden. Und selbst dann muss für potenzielle, also es reicht nicht, dass du dich von einem Dämon besessen werden lässt. Es reicht nicht, dass du da noch die 666 Bücher der Verbannung gelesen hast oder sowas. Es reicht nicht, dass du einen Dämon im Kampf Mann gegen Dämon getötet hast. Nein, du brauchst auch noch 2 Leute, die schon Mitglied sind, die für dich bürgen. Das ist ja schwieriger als Motorradrocker zu werden in einem Club. Meine Güte. Ungefähr genauso spaßig, glaube ich auch. So. Wie alle Öresens achten auch die Enochianer sorgfältig darauf, dass eine zu auffällige Darstellung viel Aufmerksamkeit auf ihre Mitglieder zieht. Ne? Daher halten sie die Schlachtfeldmarkierung eher begrenzt. Auf der anderen Seite ist es vor der Schlacht Tradition, dass sich Enochianer mit Auszügen aus dem Liber-Exorzismus und anderen geheiligten Schriften die Rüstungen schmücken, von innen oder von außen. Und einige Brüder wählen es, finden es halt auch für besonders schick, diese direkt an ihre Rüstung und Waffengehäuse zu schnitzen oder Worte auf lange Papierstreifen zu schreiben.
Und die sehr, dann sehr, sehr, sehr fest und stramm, um ihre Glieder zu
bilden. Ja, genau. Um ihre Glieder und auch Gliedmaßen oder auch Waffen zu wickeln. In dem Glauben, dass die Verse ihnen göttliche Kraft verleihen werde, denn das Licht des Imperators wenn das Licht des Imperators am weitesten entfernt ist. Und ich finde ja, wenn man sich auf solche Sachen, wenn man sowas beachtet beim Umbau von Miniaturen, ne, also es ist wirklich nicht schwer, sich so Schriftrollen und sowas mit Green Stuff zu machen. Das gibt einer Figur so viel Flavor. Das ist einfach und es sieht toll aus. Kann ich nur empfehlen.
Ja.
Im Hintergrund ist gerade Kindergeschrei. Ich hoffe, es ist nicht
ja, ich habe es auch gehört.
Zu wild. Das
ist bestimmt auf Aufnahme. Und wo du gerade meintest, mit Außenwirkung und das Ganze darzustellen, auch an den Miniaturen, kommen wir direkt zur Ordensdarstellung und Erscheinungsbild des Ordens. Ja, wie gesagt, viele, viele Schriftrollen, Reinheitssiegel, Bücher, ne, Hexagramme und Sigillen in der Rüstung raufgemalt oder eingraviert. Das ist ganz egal. Gerne auch an den Waffen eingearbeitet. Das ist optisch natürlich total, das ist total der Wiedererkennungswert. Und diese ganzen Sigillen und sowas sollen denen halt helfen, sich vor den Verderbungen des Chaos und der Einflussnahme des Warp zu schützen. Ja, nicht nur ihre Rüstung und Waffen sind sehr personalisiert durch solche Dinge, sondern auch Körper und Geist sind, um es nett auszudrücken, stark personalisiert. Selbst die widerstandsfähigsten Rekruten der Exorzisten, die aus den Hallen der Härte ihrer unterirdischen Ordensfestung hervorgehen, tragen physische und mentale Stigmata fürs Leben. Die genaue Natur dieser Wunden kann sich so stark unterscheiden wie die Natur der Dämonen selbst, wobei jede Warp-Entität ihre eigene, einzigartige, bösartige Prägung hinterlässt. Rekruten, die von besonders hinterlistigen Wesen besessen waren, können mitunter unerschütterlicher Paranoia zurückbleiben, dass sie im Visier eines Komplotts stehen, während einige andere, die vielleicht von Korndämonen besessen sind, eine ungeahnte Wut beherbergen und während der Schlacht dann auch in ihren eigenen hemmungslosen Blutrausch verfallen. Also auch das kann man auf den Modellen natürlich fantastisch darstellen. Ich hatte vorhin noch die irrwitzige Idee, vielleicht auch einen Exorzist zu bauen, hab's dann aber wieder verworfen, weil ich einfach zu viele Projekte habe. Aber ich habe noch diesen geilen Death Guard-Typen, hab ich mal von hier Black Forest Miniatures geschickt bekommen, der so ein Zombie-Gesicht hat, wo der Kiefer frei liegt und der keine Nase hat und sowas. Mhm. Und sowas kann man natürlich auch fantastisch für Exorzists verwenden, einfach.
Dass das, komm, einen.
Das brodelt einen. Unter Haut. Ah, nee, kein Bock.
So schön roten. Das willst du doch.
Ja, schön hier. Boah. Ja. Ja.
Ja. Nicht nur das. Unter ihren Powerrüstungen tragen die meisten Exorcists auch noch ungewöhnliche, unnatürliche körperliche Narben und Makel. Einige von nehmen die Form von irgendwelchen okkulten oder arkanen Runen an, die in der Gegenwart von Dämonen und anderen Warp-geborenen Entitäten anfangen, dumpf zu schmerzen. Ja, es muss total super sein, wenn du auf einmal ziehst deine Helme ab und hast halt einfach so ein, keine Ahnung was, irgendeine abgefahrene Rune einfach auf der Stirn.
Oder halt, ist auch immer richtig, richtig blöd, wenn man sich mit anderen Orden trifft, wenn da auf einmal so ein pochender Chaosstern aus deiner Stirn kommt.
Das macht sich richtig gut in der Death Watch.
Immer richtig, richtig, richtig blöd, wenn man irgendwie mit Black Templars zusammen abhängt.
Andererseits gibt's dann halt auch so Sachen wie halt einfach so Wunden, fiese Schuppenflechte, ein bisschen Schorf oder so, der nie wirklich heilt und der regelmäßiger Reinigung bedarf. Verfärbte Augen und Flecken schuppige Haut sind nicht ungewöhnlich und manche überleben, richtige urselige Vögel sind das. Und manche Überlebende...
Kennste Schorf.
Ja, genau da habe ich gerade dran gedacht. Und manche Überlebende erleben sogar das Wachstum stacheliger Auswüchse aus ihrem Kopf oder Gliedmaßen. Da haben wir sie wieder.
Ja, für alle Zuhörer unter 30, solche Sachen passieren halt auch normalen Menschen.
Ja. Ey, ich fühle es. Ich fühle es.
Wundert euch nicht. Man ist öfter mal beim Hautarzt.
Ja, also wenn dir stachelige Auswüchse aus dem Glied sprießen, einfach schnell eine Litanei aus dem Lieber Exorzismus drauf. Ja,
auf einfach eine Seite aus dem Alten Testament drauf tackern.
Auf eine Klorolle schreiben und das dann einfach fest drum wickeln.
Dass man das mehr sieht.
Während die Exorzisten diese Anomalien jedoch als Ehrenzeichen beachten, das den Sieg über die Unheiligen symbolisiert, wären sie für neugierige Blicke sichere Anzeichen für Ketzerei. Aber da mal so wirklich sicher. Und die Betroffenen sind darauf bedacht, jegliche Stigmata zu verbergen oder durch Augmentierungen zu ersetzen, die keine Aufmerksamkeit erregen. Ich meine, so ein schicker Bionikarm oder sowas anstelle von einem riesigen Tentakelpimmel, der dir aus der Hand sprießt, ist ja natürlich auch nicht schlecht. Ich meine, Iron Warriors machen das auch so. Nichts, wofür man sich schämen muss. Doch nicht alle Folgen dämonischer Besessenheit sind belastend. Viele feindliche Psioniker haben sich darüber beschwert, haben Anträge gestellt, dass die Geister der Exorzist besonders schwer zu korrumpieren sind, obwohl sie nicht verstehen, warum. Es wird sogar gemunkelt, dass irgend so ein Dark Elder Hexenviech irgendwie so.
Ja. Dark Elder haben keine Psioniker.
Nee?
Nein. Das woher weißt du das? Weil wenn sie das machen, würde Slanish herausfinden, wo Komorak liegt.
Ah, ja krass. Wusste ich gar nicht. Da sieht man, wie gut ich mich mit Dark Angel da beschäftigt habe. Cool. Ey, tatsächlich, ich habe wieder was gelernt. Super. Eldar.
Sind wir alle hier.
Ja. Eldrad Ultran hat beim Stadtrat ein Anliegen vorgetragen. Ich kann keine Exorzisten mehr bezirzen.
Ja, was soll das? Naja. Das war total unfair.
Ja, tut man nicht. Wie im Ersten Weltkrieg, wo sich darüber beschwert wurde, dass Schrotflinten in Gräben benutzt wurden. Das darf man nicht.
Das ist auch unfair.
Völlig übertrieben. Powergaming. Es wird sogar gemunkelt, dass die Brüder der Exorzist über erhöhte psychische Fähigkeiten verfügen und arkane Kräfte auf dem Schlachtfeld einsetzen. Aber solche Behauptungen können nicht belegt werden. Also wird wahrscheinlich auch jeder mal ganz schnell entsorgt, der da irgendwas gesehen hat. Wie andere Codex Astartes-konforme Orden tolerieren die Exorzist psychische Aktivitäten nur unter dem Librarius-Personal und jegliche Anzeichen von Abweichung werden ganz schnell unterdrückt.
So ist es. Kommen wir zum Ordensglauben. Ja, der Charakter der Exorzist ist bekannt für ihre studierte, intelligente, hoch ehrenhafte und vor allem ruhige Natur außerhalb des Kampfes. Doch im Krieg unterziehen sie sich einer Veränderung zu einer ungewöhnlich aggressiven Streitmacht der Astartes. Ihr Intellekt wird darauf angewandt, die Bedingungen auf dem Schlachtfeld schnell zu analysieren und auszunutzen, sowie die entscheidende Anwendung von Gewalt, um den Feind zu zerstören. Als ein Orden, der ein Verständnis für das Chaos in sich trägt und eine ungewöhnliche Immunität gegen seine Versuchung, nach dem, was wir jetzt schon alles erfahren haben, ist diese Immunität gar nicht mehr so ungewöhnlich. Sind die Exorzist von dem Moment an, in dem jeder Astartes vollständig in den Orden aufgenommen wird, stets in Gefahr, was die Inquisition als radikale Lösung für bestimmte Probleme einstufen würde, einschließlich des Einsatzes von Chaoswaffen und Strategien gegen die Streitkräfte des Erzfeindes. Selbst in ihrer reinsten Form sind die Exorzisten ein Orden, der oft eine pragmatische Lösung für ein bestimmtes Problem wählt, anstatt den orthodoxen Doktrinen der imperialen Lehre treu zu bleiben. Als solcher pflegen die Exorzisten enge Verbindung zur Inquisition, sowohl aus taktischen Gründen als auch damit, dass Ordo Malleus dieses ungewöhnlichsten und potenziell gefährlichsten der Astartes-Orden genau beobachten kann. Ja, aber das behaupten sie ja alle von sich, ne? Dass sie die gefährlichsten und die most edgy sind. Ein weiterer Bereich, in dem sich die Exorzist von vielen ihrer Bruderorden unterscheiden, ist die Pflege und Verbreitung verbotenen Wissens. Die Exorzist sind äußerst intelligent und rational und jeder Astartes ist in der Lehre von Dämonen und dem Warp vertieft. Jeder soll zahlreiche Schutzzeichen kennen und die mächtigsten Texte zur Dämonentötung rezitieren können. Die Lehre des Ordens konzentrieren sich stark darauf, die Werke des Dämonischen zu besiegen. Obwohl gesagt werden muss, dass der Orden bei weitem nicht so spezialisiert ist wie die geheimnisvollen Grey Knights und regelmäßig mit dem gesamten Spektrum der Feinde des Imperiums, sowohl Sterblichen als auch Xenos, konfrontiert wird.
Sehr schön. Kommen wir zu Taktiken und Ausrüstung des Ordens. Also, ja, haben wir gerade schon gehört, ne, dass Orden im Prinzip gar nicht so stark von den üblichen Codex Astartes Taktiken und Ausrüstung abweicht, abgesehen von der hier und da mal benutzten Chaoswaffe, die man vielleicht irgendwie gefunden hat.
Grad sagen.
Dieses Dämonenschwert tut mir gar nicht.
Ja, bis auf das Schwert, was immer klingt wie ein weinendes Baby, aber sonst geht's.
Der Orden zeigt im Kampf ein hohes Maß an Anpassungsfähigkeit, wie wir ja gerade gut gehört haben, und Unvorhersehbarkeit, sowohl in Bezug auf Taktik als auch auf die Waffen, die seine Astartes einsetzen. Wenn ein Feind die Taktiken der Exorzist kontert, plant der Orden entsprechend um, passt sich schnell an, ändert die Strategie, um seine Feinde zu überlisten und sie völlig unvorbereitet zu treffen. Gut, das trifft so quasi auf alle anderen Space Marine Orden, White Scars und Raven Guard und hast nicht gesehen zu. Nichts Besonderes zu sehen. Ja, im Prinzip
genau das, was die Ultramarines machen, ne? Mit Theoretiker und Praktiker, die passen sich ja auch immer an.
Was allerdings ein bisschen was Eigenes ist, sind hier die schon erwähnten bestimmten okkulten mentalen Künste, mit denen sie sich in einen fast Trance-ähnlichen Zustand des höheren Bewusstseins versetzen können. Das haben wir auch bei anderen Space Marine Orden, aber die Exorzisten können das nochmal in der ganzen Ecke krasser. Dieser Trance-ähnliche Zustand führt dazu, dass die vollständig frei von Angst und Schmerz zu sein scheinen, selbst wenn sie mit den geistigen Schrecken des Warp konfrontiert werden. Diese Fähigkeit ist unter den Space Marines nicht unbekannt, aber das Ausmaß, in dem die Exorzist diese Techniken einsetzen können, um sich vom psychischen und spirituellen physischen und spirituellen Belastungen zu distanzieren und weiterhin zu operieren, ist legendär. Exorzist-Brüder sind auch Meister arkaner Lehren über Chaos und das Dämonische auf einem Niveau, das in anderen Orden unerreicht ist und im Imperium nur noch von den Grey Knights und dem Ordo Malleus selbst übertroffen wird. Sie sind besonders geschickt darin, die List eines Dämons und sein Wirken zu erkennen, zu erahnen und direkt zu adaptieren und zu bekämpfen.
Ja, und die salben auch ihre Ausrüstung und Waffen, um sie gegen Chaos-Einflüsse abzuschirmen. Das haben wir auch schon erwähnt, jeder der Kampfbrüder ist geschult in der Verwendung aller 666 Verse des Liber Exorzists, des Ordo Maleus. Die beherrschen die sieben Siegel des Salomoneth, können die auch brechen so, und sind geschult im Gebrauch Unizorsaler Hexagramme. Dieses Maß an verbotenem und dunklem Wissen ist Grund zur ernsthaften Besorgnis über den Orden, sowohl innerhalb der Ekklesiarchie als auch bei bestimmten Space Marine Orden, mit einem glühenden Hass auf Hexerei jeglicher Art. Wie zum Beispiel jetzt Space Wolves oder Black Templars, die arbeiten natürlich höchst ungern mit den Exorzisten zusammen. Im Gegensatz dazu haben die Exorzisten eine ungewöhnlich starke politische Allianz mit der Inquisition, insbesondere im Vergleich zur normalen Reibung zwischen den Adeptus Astartes und den Heiligen Ordo, sodass sie weniger Schwierigkeiten oder Hindernisse haben als viele andere Orden beim Umgang mit der imperialen Bürokratie oder den Hohen Lords von Terra. Also das erinnert mich so ein bisschen an hier, an die groben Hämmer des Imperators, wie zum Beispiel die Red Scorpions oder Carcharodons. Es klingt immer so ein bisschen wie, hier ist unser Beschluss und wir greifen jetzt zu. Ne?
Genau. Nicht nur da haben wir Ähnlichkeiten, sondern ja auch die schon erwähnten Ähnlichkeiten mit den Grey Knights. Die sind im Prinzip schon einzigartig unter den Astartes in ihrer Fähigkeit, Dämonenjagd halt zu betreiben. Da unterscheiden die sich halt sehr von ihren grauen Brüdern vom Planeten Titan, also den Grey Knights. Ne? Da, wo die Grey Knights halt in kleinen Einheiten mit super hoch spezialisierter Ausrüstung auf Dämonenjagd gehen, sind Exorzists halt am Ende des Tages immer noch das, was sie nun mal sind, und zwar Astartes. Ne? Und die gehen halt mit den Waffen von Astartes und den Taktiken von Astartes auf die Dämonen los, wo man schon sagen muss, holla die Waldfee, nicht schlecht. Die haben keine weiteren Ressourcen außer ihre gehärtete spirituelle Entschlossenheit und ihrem Reichtum an archiviertem arkanen Wissen.
Ja, ob gegen dämonische Feinde oder andersweitig, die Exorzisten streben danach, ihren Feinden immer einen Schritt voraus zu sein. Schlüssel zu dieser Doktrin ist eine effektive Aufklärung, und die Exorzisten machen natürlich Aufklärungsscouts, machen ausgiebig Gebrauch von den großen Mengen an Neophyten, die durch den rücksichtslosen Rekrutierungsprozess des Chapters notwendig sind, indem sie für verdeckte Aufklärungsmissionen hinter den feindlichen Linien eingesetzt werden. Richtig, richtig krass ist, wie sie das machen. Also, die nutzen ihre Scouts richtig oft als Köder. Die haben halt massenweise Scouts und versuchen mit den Scouts den Feind sozusagen aus der Stellung zu locken, um dann mit ihrer Hauptstreitmacht anzugreifen. Das ist halt schon ziemlich abgefuckt, weil sie ihre Scouts da auch immer ziemlich großen Gefahren aussetzen. Die Scouts sind natürlich aber auch schon gestählt durch diesen Initiationsprozess. Also die halten auch einfach mehr aus. Aber trotzdem ist das schon ganz schön asozial.
Und an seinen Aufgaben wächst man ja auch, ne?
Ja, total. Ja.
Richtig gute Scouts danach.
Lange bevor die Primaris-Technologien von Belisarius Call den Orden verstärkten, kämpften die Exorzisten an der Seite von radikalen Plutoniern Inquisitoren. Und diese enge Zusammenarbeit setzt sich noch heute gelegentlich fort. Ob die Inquisitoren in diesen Fällen rein als Verbündete eingesetzt werden oder um Verhaltensweisen zu überwachen, die sie innerhalb der eigenen Reihen der Exorzisten besorgt haben, ihr spezialisiertes Wissen und ihre mächtige Ausrüstung haben sich als entscheidend für mehrere Siege in der Geschichte des Ordens erwiesen. Also diese Zusammenarbeit mit den Plutoniern, Sekten der Inquisition ist bis heute da, und wie gesagt, die hausen auch da unten in der Ordensfestung und die arbeiten viel zusammen, werden überwacht, logischerweise. Ich finde diese Theorie, dass das eine Waffe der Inquisition ist, ist halt sehr naheliegend so, ne?
Ja.
Also, das alleine, dass die mit Chaoswaffen ausgerüstet werden und das alles abgesegnet ist sozusagen, ist halt schon ziemlich heftig. Kommen wir zu besonderen Schlachten.
Ja.
Ich habe da einmal den Aschekrieg oder The Ashen Wars. Das war ein Krieg, der von 300 bis 307 M40, wie gesagt, er wurde geführt von 300 bis 307 M40 zwischen Imperium, Chaos und Orks, also ein Drei-Fronten-Krieg. Es gab 300 M40, gab es eine blutige Sektenrevolution auf der Kardinalswelt. Die Mama hat man auch öfters schon mal gehört, kommt immer mal wieder vor in Warhammer 40.000. Das Imperium wurde in dieser Region von vielen, vielen Revolten erschüttert und die wurden bekannt als die Ashen Wars beziehungsweise die Aschekriege. Da wurde dann halt dem Imperium gewahr, wie dünn in diesem Bereich eigentlich die imperialen Verteidigungsstreitkräfte gestreut sind. Und das sah nicht nur das Imperium selbst, sondern auch die Xenos-Invasoren in Form der Orks. Und so wurde daraus ein Krieg zwischen imperialen Streitkräften, marodierenden Orks und chaosverehrenden Kulten. Ja. Nach Jahren des blutigen Konflikts und das Imperium wurde in dieser Region stark dezimiert, wurden dann endlich die Exorcists und die Dark Hands konsultiert, also zwei schlagfertige Space Marine Orden. Die wurden dann auch noch vom 54. und 60. Necromunda unterstützt und dem Orden of the Valorous Heart der Sisters of Battle, also der Adeptus Sororitas. Und die Exorzisten haben ziemlich schnell begriffen, wie sie das Ganze auflösen können. Und zwar wollten sie die Chaos-Streitmächte genau am Kopf der Schlange packen und diesen abtrennen. Und der Kopf der Schlange war kein geringerer als der Dämonenprinz, bekannt als der gehörnte Gott. Sie haben dann diesen Dämonenprinzen ausfindig gemacht und gestellt, und zwar in einer Welt, einer Todeswelt namens Belphago. Belphago war eine Todeswelt, auf der es so arkane außerirdische Ruinen gab, die wie ein riesiges Labyrinth aufgebaut waren. Und im Zentrum dieses Labyrinths hockte dieser gehörnte Gott auf seinem Thron. Tausende von fanatischen Kultanhängern scharten sich um diesen gehörnten Gott, um ihn zu schützen und zu bewachen, anzubeten und allerlei Schweinereien zu veranstalten. Da schlachteten sich die Exorzisten halt durch dieses riesige Alien-Labyrinth und stießen dabei auch auf Nightlords, Chaos Space Marines, die sich ihm auch noch angeschlossen hatten. Ja, was darauf folgte, war eins der schwierigsten und wirklich und verlustreichsten Gefechte in der Geschichte des Ordens. Und die Exorzist kämpfen sich, unterstützt durch Strike-Teams des Ordo Malleus, durch diese Wellen von Kultisten und Nightlords, bevor sie den gehörnten Gott und seine Leibgarde aus brennenden Dämonen stellen konnten. Ja, in einem titanischen, wirklich, ja, unglaublich epischen Kampf konnte die Enochian Guard, der Exorzist und eine Handvoll von überlebenden Inquisitoren den gehörnten Gott dann stellen. Dieser hat erstmal die ganzen Besessenen des Inquisitoren Grey dezimiert, vernichtet und hat den Inquisitoren selbst komplett verspeist und in sich aufgesogen. Die Exorzisten ließen sich aber nicht ermutigen und haben den Rückzug nicht mal in Erwägung gezogen. Und die Heftigkeit ihrer Attacken, die dann folgten, haben so langsam aber sicher die brennenden Dämonen-Leibgarden des gehörnten Gottes dezimiert und sie haben sich immer weiter vorgekämpft. Und der entscheidende Punkt dieses Kampfes war, als sich ein ehrenwerter Dreadnought des Ordens, nämlich Zybra, geopfert hat, dabei aber den gehörnten Gott krass verwundet hat. Und daraufhin hat er durch sein Opfer hat er eine Schwachstelle in der Verteidigung offenbart, wodurch die Exorzisten hindurchbrechen konnten. Und der hoch angesehene Skriptor Malachite hat dann das Herz des gehörnten Gottes mit seinem Energiespeer durchstoßen und den Dämon gebannt. Ja, mit Verlust ihres Herren, dem gehörnten Gott, sind seine Horden zerfallen. Viele, die ihn so verehrt haben, gingen spontan in Flammen auf. Also man sieht hunderte von Kultisten einfach der spontanen Selbstentzündung daheim fallen. Und ja, das war zwar dann am Ende der Sieg für die Exorzists, aber bei dieser ganzen Nummer ist ein Drittel des Ordens gestorben. Ja, aber tatsächlich haben die Exorzists das richtige Händchen bewiesen und haben damit diese Ashen Wars beendet, denn nur ein Jahr danach konnte der komplette Sektor wieder unter imperiale Kontrolle gebracht und auch die Orks besiegt werden. Ja, das waren The Ashen Wars.
Das war Warhammer so, wie wir es lieben, würde ich sagen. Ich habe Relief of Stonecrawl, also irgendwie den Entsatz von Stonecrawl, mitgebracht als bekannte Kampagne oder bekannte Schlacht der Exorzists. Und zwar geht es darum, dass die, wieder reden wir von einer Hinterweltler-Welt, und zwar von Stonecrawl, wie wer hätte es gedacht. Das ist eine
Elmshorn.
Und zwar ist das eine Frontier World, also so eine, also ganz am Rande des bekannten Raumes, ist das eine der ersten Welten, über die 740 M41 die Schwarmflotte Behemoth drüber hergefallen ist. Alle möglichen Welten, wie man das halt so kennt von so Tyrannidenflotten, wurden halt direkt mal ja, absorbiert, ne? Und manche Welten hatten irgendwie das Glück, dass sie einfach links liegen gelassen wurden. Und so eine Welt war auch erstmal Stonecrawl. Also das ist im Prinzip ein unbewohnter, oder was heißt ein spärlich bewohnter Dreckklumpen, der halt so durchs Universum wabert. Die Bewohner Stonecrawls bekamen auf einmal einen Hilferuf von einer von einem Handelsflieger, und zwar der Nostros Vex. Wurde erwartet und kam drei Wochen Verspätung kam der halt endlich an, und ja, es wurde dieser Hilferuf zwar von dem Schiff gesendet, aber es erschien erstmal auf den ersten Blick völlig bar jeglichen Lebens. Die Truppen des Planeten haben dann dieses Schiff geborgen, auf den Planeten gebracht, und ja, wer hätt's erwartet, das Ding war natürlich voll mit Gene-Stealers, die sich innerhalb innerhalb kürzester Zeit natürlich vervielfachten und über das komplette über den kompletten Planeten herfielen. Die wirklich spärlich belebten Siedlungen da hatten wirklich alle Hände voll zu tun, nicht komplett überrannt zu werden, und die Menschen kämpften halt mit allem, was sie hatten, ja, um irgendwie sich so teuer wie möglich zu verkaufen. Und so wurde es halt immer knapper, sodass halt am Ende nur noch auf der nicht namentlich genannten Hauptsiedlung dieses Planeten halt so eine Art großer Last Stand organisiert wurde, und die restlichen Siedler auf diesem Planeten zogen sich dort halt hin, um irgendwie zu versuchen auszuhalten, bis dann irgendwann Hilfe ankommen würde. Es wurden astropathische Hilferufe ins All gesendet, und gerade in dem Moment, das lieben wir ja, Warhammer kennen wir natürlich auch so, wo es aussah, als wäre alles verloren, fielen dunkelrote Thunderhawks vom Himmel und ergossen ihre tödliche Ladung aus Space Marines vom Orden der Exorzists auf diesen Planeten. Und zwar ging es da um die Astartes der dritten Kompanie, die zuvor schon mit ihrem Strike Cruiser Hand of Glory
Ja, ja, dickes Glory Hole in die Planetenkruste geschossen.
Sozusagen. Aber vorher haben die mehrere, wie heißen die? Das sind so Void Kraken heißen die auf Englisch. Raumkraken, also so Tyranniden-Großschiffe, schon in der Leere besiegt hatten und ja, fielen dann halt auf den Planeten, um dort den Angriff auf Stonecrawl zu brechen. Überall auf dem Planeten entbrannten sofort ja, Schlachten und Kämpfe. Und nachdem die Genestealers zuerst versuchten, den Orden zu infiltrieren, was natürlich überhaupt nicht so gut klappt, wurde da...
Ja, wir sind zwar gegen Dämonen immun, aber so ein schöner Genestealer.
Und
wäre krass, wenn das so deren große Schwachstelle wäre und dann hättest du auf einmal so Tyranniden-Space Marines.
Oh Gott. Ich meine... vernünftig angepackt, könnte ich mir das auch ziemlich finster und geil vorstellen, ne, aber das wäre schon, na, ich weiß, ich habe da so die Robotlings irgendwie so im Kopf, weißt du, so richtig verwachsene super Monsterviecher. Ich finde einfach Genestealer so geil. Geile Bucklige. Naja, also überall, nachdem das halt nicht funktioniert hatte, den Orden zu infiltrieren und irgendwie heimlich auf die Pelle zu rücken, beschloss die Tyranniden-Brut, das einfach schnell zu ändern und dann halt den Gegnern in einem Wirbelsturm aus Klauen und Fängen untergehen zu lassen. Also es gab einfach nur noch riesige Massenangriffe. Allerdings, wie das so Space Marines machen, haben die innerhalb kürzester Zeit überlappende Feuerzonen eingerichtet mit Killzones und haben somit den anrückenden Genestealers ziemlich das Leben zur Hölle gemacht und innerhalb relativ kurzer Zeit es geschafft, mit ihrer Masse aus Truppen die Genestealer-Feinde mit und mit auszulöschen. Währenddessen gelang es dem Librarian Castor Machen, weiß der Geier, mit seinem Gefolge mit einer Synapsenkreatur nach der anderen zu jagen und auszuschalten. Und so die finstere Brut ja im Prinzip zu zerstreuen und die wiederum panikartig kopflos auslöschen zu können. Die überlegenden Siedler auf Stonecrawl konnten dann halt diesen kleinen, aber durchaus auch wichtigen Sieg gegen die Schwarmflotte Behemoth wurde halt als Sieg anerkannt, auch wenn es ein Pyrrhus-Sieg gewesen ist, aber ein Sieg nichtsdestotrotz. Und die waren halt daraufhin natürlich für immer dankbar gegenüber den Exorzists und dem Imperium treu ergeben. Wurden auch daraufhin erstmal von der Schwarmflotte nicht weiter nicht mehr großartig behelligt. Jawohl. Und im Nachhinein gab es dann Untersuchungen des Ordo Xenos, die halt rausgefunden haben, dass im Prinzip so eine Art Kult, der die Exorzists halt weiterhin da verehrt hatte, auf diesem Planeten eingerichtet wurde. Auch eigentlich mal ganz nett, wenn die wüssten, wie die unter ihren Rüstungen aussehen. Ja. So, edle Engel, ihr habt diese schrecklichen Monster getötet. Lasst mich euer wahres Antlitz blicken. Und dann zieht sie seinen Helm ab und pulsieren einen Chaosstern auf der Stirn und Hörner. Oh nein.
Sehr gut.
Ja, das waren die Exorzisten. Oh, warte mal. Ja. Muss mal ganz schnell hier
sehr, noch ein Lied. Sehr, sehr nice.
Geiler
Orden. Hast du was für die Playlist? Also ich hoffe, wir konnten euch, liebe Zuhörer, heute einen kleinen Einblick in dieses okkulte, mysteriöse und doch wirklich andere Astartes-Chapter mal eröffnen.
Ich finde tatsächlich, die bringen einfach mal ein bisschen anderen Flavor rein, als immer dieses stoische, wir sind die härtesten Astartes-Orden von allen. Aber das sagen sie irgendwie alle. Ich finde schon, dass die einen ganz anderen Flavor reinbringen und haben wirklich viel Thousand Suns 30k-Stuff mit drin, der eigentlich super cool ist.
Was auch super cool ist, ich habe gerade ein Getränk in der Farbe von den Exorcists. Ich habe nämlich gerade noch ein bisschen Schwarzwälder Kirschwasser in meinen Kirschsaft-Schorle gekippt. Nochmal vielen Dank an Black Forest Managers für diese leckere Einsendung. Ah, mit viel Zucker und Sprudelwasser schmeckt auch Schwarzwälder Kirschwasser.
Meine Güte. Ja.
Ich habe was für die Playlist übrigens.
Ich auch. Wenn ich noch kurz erwähnen darf, mich würde allgemein, ich finde, das ist ein fantastischer Orden mit ganz tollem Lore. Die sehen super aus und haben eine geile Story. Und man sieht die kaum. Ne? Mich würde so sehr freuen, wenn mehr Leute solche Orden spielen würden.
Ja, absolut. Und man kann Schulterpanzer, selbst wenn man das nicht Freehand machen möchte, einfach Schulterpanzer von Skriptoren benutzen. Das ist ja quasi deren Ordenssymbol, dieser gehörende Schädel. Ja. Das ist total einfach. Und so karmesinrote Rüstung in so einem Metallic-Look, so bemale ich meine Wordbearers. Also da könnte ich auch noch Tipps geben. Einfach Gold sprühgrundieren, quasi über die Grundierung Gold sprühen und dann mit
Blood for the Blood God.
Nee, Flash Terrors Red, der Kontrastfarbe, ein bisschen verdünnen rüber da.
Ja, aber für dieses, also ich habe die auch mit Gold gemacht und dann mit Blood for the Blood God leicht verdünnt drüber und dann kriegen die halt so einen richtigen Glanz-Zuckerguss.
Ja, glaube ich, ähnlicher Effekt. Ich mache mit dem Flash Terrors Red mache ich jetzt auch meine Bluteffekte immer.
Ja, geil.
Das ist eigentlich die
Sinnfarbe. Und es gibt die Farbe schon fertig, gibt's auch von Tamir.
Ah ja. Mhm. Guck mal. Also Flash Terrors Red, Kontrastfarbe über Gold, so mache ich meine Wordbearers und das ist eigentlich so, wie ich mir auch Exorzists vorstelle. Genau. Und Exorzisten gibt es ja auch einen wunderschönen Film, Der Exorzist von 1974. Warte mal. 74? So 73, okay.
Mega.
Ich bin auch nicht perfekt. Dazu gibt es ein tolles Lied von den Murder Dolls und zwar Love at the First Fright. Ist eine Liebesbekundung an Reagan. Ich weiß nicht, ob man eine Liebesbekundung an ein 12-jähriges Mädchen machen sollte, aber
Ronald Reagan.
Die Murder Dolls haben es gemacht. Ich hoffe, sie meinen die Schauspielerin Linda Blair, die auch 1990 dann noch den Film Von allen Geistern besessen mit Leslie Nielsen gemacht hat. weil der war wirklich, also ich fand den zum Schreien komisch. Da spielt tatsächlich das Originalmädchen von Der Exorzist wieder in einer Exorzist-Verarsche mit. Ziemlich witzig. Ja, auf jeden Fall haben die Murder Dolls das Lied Love at the First Fright gemacht und das fand ich thematisch ganz gut. Das ist jetzt auf der Playlist.
Geil. Dann hätte ich gerne, kannst du überlegen, wenn es dir zu lang ist mit 11 Minuten, I the Witchfinder von Electric Wizard.
Das ist auch, glaube ich, schon drauf, oder?
Echt?
Ja.
Dann würde ich Witch Cult Today von Electric Wizard nehmen. Das ist auch kürzer.
Machen wir.
Geil.
Es geht nur 8 Minuten.
Ja. Die fühlen sich aber an wie 12. Das passt
sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Gut, dann entlassen wir euch in die Nacht. Wir kuscheln uns jetzt nochmal wieder ins Tigerfell hier vor dem Kamin. Und genießen
noch so ein
kleines Kirschwässerchen.
Ja, ölen uns nochmal ein und bereiten uns auf die rektale Aufnahme eines Dämons vor.
Ab in die Hallen der Härtung. Eine schöne gute Nacht.
Imperator nichts Neues präsentiert der Barbara Marston.